Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und wieder voller Vorfreude auf eine neue Podcast-Folge zusammen mit dir als Zuhörer. Und ich möchte an dieser Stelle auch mein großes Lob loswerden an dich, weil ich finde es einfach mächtig gewaltig, dass du nicht allein auf menschliche Weisheit vertrauen möchtest bei diesem Thema Geldanlage, sondern dass du auch neugierig bist und schauen möchtest, was Gottes Wort, was die Bibel eigentlich dazu zu sagen hat und was es für biblische Prinzipien gibt beim Thema Geldanlage. Und genauso freue ich mich auch heute wieder auf meinen ja quasi siamesischen Zwilling im Geiste, meinen Bruder Basti. Ja, toll, dass auch du wieder dabei bist und uns an deinem Expertenwissen teilhaben lässt, Basti.
Ja, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich dir, lieber Alex, und ein herzliches Hallo an alle da draußen. Siamesische Zwillinge im Geiste, Alex, so schön wurde ich ja schon lange nicht mehr begrüßt. Aber somit erstmal Hallo.
Ja, Basti, wir haben in der letzten Folge ja nicht alles geschafft, was wir auf dem Zettel hatten. Also würde ich vorschlagen, dass wir heute nicht lang um heißen Brei rumreden, sondern einfach Gas geben und dann Haken machen können an diese 12 biblischen Finanzprinzipien. Also lass uns gleich durchstarten, oder?
Ja, also total gerne. Aber Alex, eine Frage habe ich noch. Denn du hast diese Woche ein lustiges Bild in der Story bei Instagram gepostet. Ein Schild, auf dem stand, erfolgreich angelegt. Lass uns ganz kurz teilhaben. Was war da los und wie bist du auf dieses Bild gekommen?
Ja, ich weiß, was du meinst, Basti. Meine Frau und ich, wir waren Pfingstmontag in Bad Zwischenahn. Das kennt wahrscheinlich nicht jeder. Das ist in der Nähe von Oldenburg, Bad Zwischenahn. Im wunderschönen Ammerland. Und wir wollten uns einfach ein bisschen Inspiration für die Weiterentwicklung unseres Gartens dort holen. Wir haben aktuell eine riesen Rasenfläche um unser Haus, was toll ist für die Kinder zum Spielen. Aber so mittellangfristig würden wir da noch ein bisschen mehr, ja, Pep reinbringen, ein bisschen mehr rausholen aus dem Ganzen. Und in Bad Zwischenahn, deswegen waren wir da, ist ein sogenannter Park der Gärten. Das ist ein Projekt, was aus der Landesgartenschau 2002, lange her, entstanden ist. Und dort sind ganz, ganz viele Mustergärten angelegt in verschiedensten Stilen, wo man sich einfach so ein bisschen Inspiration und Anregung holen kann. Und ich glaube, wir haben noch einen längeren Weg vor uns, da auf einen Stil zu einigen für unseren Garten. Aber das ist ein anderes Thema. Am Eingang stand auf jeden Fall dieses Schild, was ich gepostet hatte. Und da stand drauf, erfolgreich angelegt. Und da musste ich echt schmunzeln, weil bei Anlegen denke ich meistens ans Geld anlegen, ja, worüber wir ja hier auch sprechen in dieser aktuellen Reihe unseres Podcasts. Aber man kann natürlich auch einen Garten oder einen Park anlegen. Und vielleicht gibt es sogar Parallelen zwischen Anlegen von Geld und dem Anlegen eines Gartens. Ich weiß nicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht in die Tiefe drüber nachgedacht.
Ja, also das wäre definitiv nochmal eine eigene Folge wert, würde ich sagen, Alex. Aber mit dem Schild hast du schon gleich die Brücke ja zu unserem Thema geschlagen. Also Butter bei die Fische.
Basti, ich staune.
Hallo.
Eine norddeutsche Redewendung aus deinem bajuwarischen Mikro. Wahnsinn.
Ja, das siehst du mal. Also danke, lieber Alex. Ja, ich bin lernfähig.
Sehr gut.
Genau, zu Moin Moin werde ich mich jetzt nicht durchringen lassen wahrscheinlich, aber zurück zu Glück quasi. Also wir haben ja noch drei Prinzipien zum Thema Geldanlage auf unserer To-Do-Liste für heute. Nämlich Punkt 10, Frage, was Jesus tun würde. Punkt 11, hab einen langen Atem. Und Punkt 12, streue deine Anlage. Und falls du die ersten 9 Prinzipien verpasst haben solltest und uns jetzt gerade zuhörst, hör gerne einfach nochmal in die letzten Folgen quasi ab 72 rein. Aber jetzt wirklich, Alex, wir geben heute Gas, würde ich direkt losstarten, nämlich mit Punkt 10. Was meinst du damit eigentlich zu fragen, was würde Jesus tun?
Ja, da hattest du in der letzten Folge ja schon so ein bisschen gespoilert, Basti. Ich habe tatsächlich an diese Armbänder gedacht, ja, die früher mal total in waren. Manche tragen sie immer noch, dieses WWJD, What Would Jesus Do? Hm. Und ich muss gestehen, ich finde die Idee immer noch großartig, die dahinter stand. Also einfach das Armband haben und in jeder Lebenssituation daran erinnert zu werden, was würde Jesus tun, wenn er in der gleichen Situation wäre? Wie würde er denken, reagieren, handeln? Und ich glaube, dahinter steckt so ein Stück weit ein Vers aus Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also alles, was wir sagen, alles, was wir tun, soll unter dem Namen von Jesus erfolgen können und ihm Ehre machen. Und diese Aufforderung von Paulus, die gilt natürlich für alle Lebensbereiche, jetzt nicht speziell für Geldanlagen. Aber wenn alles, was wir tun, im Namen Jesu geschehen soll, dann, glaube ich, tun wir gut daran, Geldanlagen zumindest hier nicht auszuklammern. Mhm. In diesem Aufruf.
Wie kann das konkret aussehen, Alex? Was meinst du?
Also ich denke, aus What Would Jesus Do würde dann zum Beispiel How Would Jesus Invest? Ja, das ist für mich letztendlich das 10. biblische Prinzip für Geldanlagen. Frage dich, ob Jesus in diese Geldanlage investieren würde, die du gerade konkret vor Augen hast. Also jetzt mal vielleicht ein bisschen überspitztes Beispiel, aber würde Jesus in ein Unternehmen investieren, das Regenwälder abholzt, dann die örtlichen Regierungen dort besticht, um da Fabriken bauen zu können, in denen am Ende Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet werden? Oder würde Jesus ganz innovativ mit Agrarrohstoffen handeln, sodass die Preise der Grundnahrungsmittel für die Ärmsten der Armen unbezahlbar werden? Ja, würde er in Rüstungsindustrie, Suchtmittel wie Alkohol, Tabak oder die menschenverachtende Sexbranche investieren? Und ich glaube, diese Liste ließ sich beliebig fortsetzen. Alles letztendlich Anlagebereiche, die jedes Jahr mit satten und vor allem auch krisenfesten Gewinnen locken, daher fester Bestandteil sind in vielen ETFs und auch Aktienfonds. Häufig nicht bei den größten Positionen, aber doch eben nicht ganz gänzlich ausgeschlossen. Und auch bei den Anlagen von Banken, Versicherungen tauchen diese Branchen immer wieder in den unteren Positionen mit auf. Und ich denke einfach, wenn wir da nicht aufpassen, dann fördern wir unbeabsichtigt Geschäftspraktiken, die wir als Christen eigentlich nicht gutheißen oder vielleicht sogar verurteilen würden. Und ich bin der Überzeugung, dass wir am Ende des Tages unbewusst mit jeder Geldanlage ein Votum abgeben, welche Art des Wirtschaftens oder des Umgangs mit Mensch und Schöpfung wir fördern. Und was ich besonders fatal daran finde, häufig ist dieses Votum, dieses Zeugnis, was wir mit unserem Geld abgeben, lauter als das, was wir gegebenenfalls mit unserer Stimme predigen. Denn Geld hat einfach eine Wirkung, da können wir uns nicht von frei machen.
Ja, also Alex, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und ich glaube, da öffnen sich ja aktuell auch in dieser globalisierten, digitalisierten Welt ja einfach unglaublich viele tolle Möglichkeiten und ganz viel Transparenz und öffentliche Wahrnehmung zu diesem ganzen Themenkomplex. Was bewirke ich eigentlich mit meiner Geldanlage und wie kann ich da sensibler drauf eingehen, um meinen eigenen Werten oder auch den christlichen Werten letztlich ja zu entsprechen? Ehrlich gesagt habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Christen diesen Zug irgendwie verpassen und die Gesellschaft in manchen Bereichen uns schon etwas voraus ist. Aber Alex, ganz konkret, was wären denn Alternativen deiner Meinung nach für, ich sag mal, in die Jesus auch investieren würde, wenn man die oberen jetzt quasi irgendwie versucht auszuschließen?
Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Investments, wo Geld einfach eine positive Wirkung hat, ja, wo es der Umwelt, der Gesellschaft einfach sozial dienliche Projekte, Unternehmen unterstützt und fördert, ja. Und wo du eben sagtest, wir Christen laufen der Gesellschaft so ein bisschen hinterher. Wenn man in die Vergangenheit, in die Historie guckt, muss man witzigerweise sagen, dass eigentlich für so einen verantwortungsvollen, jetzt hätte ich gesagt Konsum, nein, für so ein verantwortungsvolles Investment, ja, dann waren es eigentlich spannenderweise gerade christliche Investoren, die diesen Ansatz begründet haben. Ja? Also zum Beispiel Quäker, Methodisten, die waren im 18. und 19. Jahrhundert in Großbritannien und den USA eigentlich die ersten, die sogenannte Negativlisten von Geschäftsbereichen erstellt haben, die Christen mit ihren Geldanlagen nicht fördern wollten. Das waren zum Beispiel Waffenproduktion, Sklavenhandel und Alkohol. Das waren die ersten Branchen auf dieser Negativliste. Und vor über 100 Jahren wurde in den USA der erste Fonds, also der erste quasi Investmentfonds für kirchliche Investoren aufgelegt, wo bewusst sogenannte klassische Sin-Stocks, also sündige Aktien beziehungsweise Beteiligung an sündigen Unternehmen gemieden wurden. Und witzig finde ich, dass eigentlich bis heute solche Negativlisten die dominierende Basis sind für zum Beispiel nachhaltige Investmentfonds. Also da haben Christen damals vor ein paar hundert Jahren schon eine gute Basis gelegt.
Ich meine, einverstanden, Alex. Also ehrlich gesagt, dass das so lange zurückliegt, wusste ich gar nicht. Und es gibt ja auch, ich meine, die großen Kirchen haben für sich ja nachhaltige Investmentkodexe definiert und beschrieben. Und ich glaube, da, ich will ja nicht sagen, dass da gar nichts passiert, aber ich sag mal, in den, ich sag mal, privaten christlichen Köpfen, so würde ich es mal eher beschreiben, ist da schon einfach noch Entwicklungspotenzial, würde ich mal beschreiben. Also so würde ich es mal eher ausdrücken. Und da ist Potenzial, einfach nächste Schritte zu gehen und noch wesentlich sensibler für dieses Thema zu sein. Aber Alex, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir wissen beide aus der Praxis, dass es so einfach ja nicht ist. Es klappt ja jetzt nicht ganz einfach, dass man sagt, ich schmeiß den Rechner an, gehe kurz in den Browser, tippe da nachhaltig investieren irgendwie ein und dann kommt da so ein Aktienfonds und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass dieses Investment genau meinen Werten entspricht, beziehungsweise den christlichen Werten. Und nur kurz hinterhergeschoben, nachhaltig ist ja nicht gleich christlich, ja. Also auch da müssen wir ein bisschen differenzieren, glaube ich. Ich will jetzt aber auch nicht auf meine eigene Frage antworten, somit Alex, mal ganz konkret, was meinst du denn dazu?
Also ja, ich so ganz simpel ist die Welt auch in dem Punkt leider nicht. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, wenn wir einfach genauer hinschauen, ist es in der Praxis eben nicht so einfach umzusetzen, dass man jetzt einfach irgendwie was kauft, wo als Anlage, wo groß, nachhaltig in grün blinkenden Buchstaben draufsteht. Nur weil es draufsteht, ist halt noch lange nicht ein Investment drin, was vielleicht jeder auch tatsächlich als nachhaltig ansehen würde. Ja, man spricht ja auch sogar schon vom sogenannten Greenwashing, weil eine Anlage einfach aus Marketinggründen von außen so ein bisschen grünen Anstrich bekommen hat, aber unter der Verpackung sieht es dann ganz anders aus. Und einen anderen Punkt hattest du eben auch schon so kurz angesprochen. Ich glaube, auch nachhaltige Anlagen im Sinne der Welt sind eben nicht gleich automatisch auch biblische Geldanlagen, ne? Und da sind wir auch schon bei einer ganz anderen Herausforderung. Denn ich glaube, sowas gibt es eigentlich auch gar nicht, so eine biblische Geldanlage, ne? Denn wie soll die aussehen? Es gibt ja auch keinen biblischen Tisch, ne? Oder keine biblischen Autos oder irgendwelche anderen biblischen Produkte. Ich glaube, wir können letztendlich nur prüfen, ob eine Geldanlage mit biblischen Werten vereinbar ist oder eben nicht. Aber so eine 100% biblische Geldanlage ist mir zumindest bisher noch nicht begegnet.
Ja, Alex, also das ist, jetzt wird es spannend, Alex, sehr gut. Was würdest du denn als Werte definieren, wo du sagst, darauf sollten wir eigentlich achten, wenn wir übers Investieren nachdenken?
Ja, ich habe tatsächlich hier so eine kleine Liste mit Werten vorbereitet, aber ich würde noch einen Schritt vorschieben. Und tatsächlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns selbst mit der Bibel beschäftigen, also zumindest drin lesen in der Bibel, um einfach uns davon prägen zu lassen und zu lernen, was so biblische Werte sind. Und dann im zweiten Schritt, klar, dann können wir eine Geldanlage prüfen, ob sie für diese Werte steht oder nicht. Und das finde ich eben ein Ansatz, der deutlich weiter greift, als einfach irgendwelche Branchen auszuschließen. Denn letztendlich geht es dann darum, Projekte und Unternehmen auch aktiv zu fördern, wenn sie biblische Werte widerspiegeln. Und das Spannende an biblischen Werten ist ja, dass sie letztendlich den Wesen Gottes widerspiegeln und den Charakter seines Sohnes, den Charakter von Jesus Christus.
Aber nun sag mal konkret, also was steht auf deiner Liste?
Ich habe hier ein paar Sachen einfach mal rausgeschrieben, die erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich habe ja noch ein paar Bibelstellen dazu, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, gerade weil wir ja ein bisschen uns sputen wollen heute, dass wir durchkommen. Von daher schreiben wir die Bibelstellen einfach mit in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr es nachlesen und dann nachschlagen, wenn ihr wollt. Aber jetzt zu meiner Liste. Also ganz oben steht zum Beispiel Liebe. Ja, ist das Produkt, hat das irgendwas mit einer Liebe zu Menschen oder der Schöpfung oder was auch immer zu tun? Gerechtigkeit, ein gerechter Umgang, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Freude. Das waren jetzt einfach mal so ein paar biblische Werte.
Also, da könnte man jetzt über jeden Einzelnen nochmal wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge ja. draus machen. Inwieweit ist das im Investmentbereich irgendwie realisierbar oder berücksichtigbar? Aber ich würde die einfach so stehen lassen. Und ich glaube, uns würden allen ja noch unglaublich viele weitere tolle Werte einfallen, die man auf dieser Liste irgendwie ergänzen dürfte. Und ich glaube, unser Anspruch oder unser Ziel darf einfach sein, dich, der du uns heute oder du, die, der, das, wie auch immer uns zuhörst, quasi, dass du dir einfach selbst Gedanken über deine eigene Liste machst. Also die Liste so erstellst, dass du dich fragst, okay, mit was will ich eigentlich oder mit welchem Zweck will ich sozusagen meine Investitionen fördern und spiegeln die aktuellen Investitionen das einfach auch wieder.
Ja, oder umgekehrt könnte es natürlich auch ein erster Schritt sein, überlege dir, welche Unternehmen oder Investments sich auf keinen Fall mit diesen Werten vereinen lassen. Dann sind wir zwar eher wieder bei so Negativlisten, aber auch das könnte ein Weg sein, sich diesem Prinzip zu nähern, zu schauen, okay, was für Investments fallen dann definitiv raus, wenn ich meine biblische Werteliste habe.
Also Alex, da lese ich bestimmt noch stundenlang drüber diskutieren und ergänzen zu diesem Thema. Aber wir wollen ja heute mit den 12 Prinzipien durchkommen. Deswegen peitsche ich mal schnell weiter. Nämlich zum nächsten Punkt. Habe einen langen Atem. Müssen wir denn jetzt eigentlich alle zum Marathonläufer werden?
Ja, im übertragenen Sinn vielleicht schon. Ich bin ja eher der Rennradfahrer. Ich würde dann vielleicht eher so einen Radmarathon machen als auf der Straße die 42 Kilometer. Aber das 11. biblische Prinzip für Geldanlagen lautet in der Tat, wähle einen langfristigen Anlagehorizont. Und dahinter steckt der Gedanke, dass ein biblisches Investment einfach auf einem geduldigen und stetigen Wachstumsprozess beruht. Und auch dazu wieder ein Bibelvers. Der steht im Prediger 11 und Basti, yes. Jetzt muss ich dich leider kurz, nein, ausbremsen. Das ist nicht Prediger 11, Vers 2, dein Lieblingsvers, sondern ein Vers davor. Im Prediger 11, Vers 1. Dort heißt es nämlich, sende dein Brot übers Wasser und nach langer Zeit wird es dir Gewinn bringen.
Mhm. Und das ist ja meine Aussage. Also Prediger, ich weiß, also alle, die mich kennen, wissen, dass dieses Buch ganz, ganz viele tolle Botschaften für uns bereithält. Und das ist ja wirklich meine Aussage. Also sende dein Brot über Wasser und nach langer Zeit wird es dir Gewinn bringen. Das lässt mich aktuell auch so ein bisschen an die Euphorie am Kryptomarkt erinnern. Jetzt mal völlig unabhängig davon, was man davon hält. Aber dazu haben wir ja schon eine eigene Podcast-Folge draus gebracht und wir könnten noch 10 weitere machen. Aber zurück zu deiner Aussage. Ich glaube, wer mit dem Herzen in derartige Investments steuert, um schnell Reichtum zu erzeugen, wird aktuell massiv herausgefordert. Das ist für viele und ich glaube, die meisten Menschen unterstützen diese Gewalt dahinter unglaublich herausfordernd, das alles psychisch auch durchzuhalten. Also alleine Stand heute ist quasi der Kurs von Bitcoin in den letzten 3 Monaten um 22% gefallen. Und die meisten Menschen werden recht häufig oben im Kursniveau eingestiegen sein. Und die wenigsten ganz weit unten. Und jetzt gilt es aber, die Nerven zu bewahren. Für langfristig investierte Menschen ist das kein großes Problem. Aber für die meisten stehen 2 Fragen im Dauerlauf auf der Agenda. Erstens, wird das noch was oder verliere ich gleich noch mehr? Oder hätte Fahrradkette, hätte ich doch nochmal vor ein paar Wochen verkauft, dann wäre ich jetzt reich und heute bin ich 22% weniger reich, so wie es schon mal sicher als vor 3 Monaten. Und je nach Volumen macht das schon einen Unterschied. Und da bin ich ganz bei dir, Alex, mit so einem schnellen Reichwerden-Herz kann es eigentlich nur in die Hose gehen. Entweder finanziell oder psychisch oder beides. Unglaublich unangenehme Kombination. Und wie großartig, wenn Jesus uns hier was anderes lehrt. Aber gar nicht so einfach, hier ruhig zu bleiben in einer Zeit, in der wir auf Bestellen drücken und am Abend Lieferungen schon vor der Tür irgendwie warten und leben. In einer Zeit, in der alles unglaublich schnell geht und super schnell irgendwie möglich wird, da glaube ich, liegt es nahe, dass wir auch schnell viel Geld verdienen wollen. Und dann sehen wir auch noch andere Menschen, die das irgendwie so erleben. Und da cool zu bleiben, sich darauf zu besinnen, was die Bibel sagt, das ist schon eine Challenge. Ne? Das ist ein bisschen gegen Strom schwimmen, aber ist ja unsere Berufung. So, aber zurück zu Glück. Alex, was hast denn du noch so?
Ja. Ja, Basti, ich glaube, also genau deswegen ist es so cool, dass das in der Bibel steht, diese Stelle. Mhm. Also tätige deine Investition, dann übergib das Investment den Wogen des Meeres, den wellenförmigen Bewegungen des Marktes, könnte man ja vielleicht auch sagen, den Konjunkturzyklen, den Wellen dort. Und nach langer Zeit wird es dir Gewinn bringen, aber eben nach langer Zeit. Und das heißt für mich ganz klar, beim Geldanlegen nach biblischen Prinzipien geht es also nicht um Spekulation, ja, oder das kurzfristige Ausnutzen von irgendwelchen Wertkursschwankungen. Vielmehr soll eine Anlageentscheidung wirklich aus Überzeugung getroffen werden für das Anlageprodukt, um es dann einfach lange im eigenen Portfolio zu halten. Und nachdem du das Brot bzw. das Investment dann ausgesendet hast, überlass die Entwicklung dem Meer und den Wellen. Schlag dich nicht täglich oder gar stündlich mit den Aktienkursen und anderen Daten herum, sondern lass das Investment durch Gottes Gnade für dich arbeiten. Und dann einfach über die Zeit gewinnen. Mhm.
Ehrlich gesagt, Alex, das erinnert mich auch an ein Zitat des großen Börsenexperten, Schriftstellers und Entertainers André Costolani. Der hatte mal gesagt, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Das kann man jetzt nicht gerade für alle Investitionsformen rückblickend sagen, aber ein bisschen Wahrheit liegt ja dann doch darin und geht ja letztlich auch in deine Richtung, Alex.
Ja, exakt. Aber das Fatale letztendlich ist, wenn wir gerade so ein bisschen die Realität schauen, dann erleben wir eigentlich das genaue Gegenteil. Da schießen Trading-Apps wie Pilze aus dem Boden. Ja, jeden Tag kriege ich irgendwie bei Instagram gefühlt eine neue Trading-App vorgeschlagen, wo wir mit wenigen Klicks Aktien, Kryptowährungen, Immobilienbeteiligung, keine Ahnung was noch alles kaufen und verkaufen können, um dabei natürlich auch vor allem dann von Kursschwankungen zu profitieren. Das heißt, teilweise geht es sogar um Kauf, Verkauf innerhalb weniger Stunden, also dieses sogenannte Intraday-Trading oder Day-Trading, einfach Kursschwankungen ausnutzen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann müssen wir einfach feststellen, so ein kurzfristiges Zocken auf steigende oder fallende Kurse, meistens sogar ohne überhaupt zu wissen, was ich da gerade kaufe, in was ich investiere, ja, das lässt sich einfach nicht mit dem biblischen Bild des Investierens vereinen.
Also Amen dazu, Alex. Aber das ist in einer Zeit, in der wir medial massiv infiltriert werden mit Werbung, Renditeangaben und von irgendwelchen Influencern Berichten über den Gartenzaun, wer mal wie viel Kohle mit Kryptowährung gemacht hat oder ähnlichem, unglaublich herausfordernd. Also ich weiß nicht, ob nur mein Algorithmus in den sozialen Medien so krass programmiert ist auf liefer mir irgendwas zu Finanzen oder ob es irgendwie allen da draußen so geht. Aber vielleicht haben andere auch mehr Blumen in ihren Profilen oder so, das wäre vielleicht angemessen. Aber egal, dazu braucht es wirklich einfach eine enge Beziehung zu Jesus und ein großes Vertrauen darauf, dass Gott mehr Ahnung hat als eine Instagram-Anzeige. Also da möchte ich uns alle ermutigen, darauf zu vertrauen, weil ich glaube fest daran, dass das so ist. Und was mich ehrlich gesagt auch wirklich in so einer Zeit wie dieser auch wirklich herausfordernd. Aber da gilt es, Stärke zu beweisen und wirklich darauf zu vertrauen, auf Gott zu setzen und das, was er uns mitgibt, wirklich anzunehmen. Und ich glaube, dass darauf dürfen wir uns wirklich berufen. Darauf liegt halt am Ende mehr Segen. Und wenn es, also weil das ja auch so viel macht mit einem, Alex, ne? Es ist ja nicht nur, es ist nicht nur das Ergebnis am Ende, ob viel Kohle drauf ist oder nicht, sondern es ist auch, das macht ja mit deinem Herzen ganz viel, es macht was mit deiner Zeit, es macht was mit deiner Psyche, es macht was mit deinem gesamten Denken letztlich auch, wie du über Finanzen denkst und so weiter und so fort. Also das hat schon, ja, der Logo, ne? Das hat schon Kraft. So. Aber
ja, ja, und das hat vor allem, glaube ich, Kraft, uns dazu zu verleiten, dass wir nicht mehr so handeln, wie es in diesem Bibelvers steht. Ne? Also anstatt das Investment dann eine lange Zeit aus den Augen zu lassen, werden wir dann ja zu irgendwelchen Finanzmedien-Junkies und egal welche frohe Botschaft die Kurse gerade nach oben explodieren lässt oder welche Katastrophe zu Finanzeinbrüchen, zu Kursstürzen führt, wir sind halt immer live dabei. Ne? Und da bin ich ganz bei dir. Das ist dann gar nicht so einfach, sich eben nicht von Aktionismus oder irgendwelchen Panikaktionen leiten zu lassen, sondern wirklich, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, beim ursprünglichen Plan zu bleiben, innerhalb klarer Grenzen, innerhalb der eigenen Ziele dabei zu bleiben und eben nicht in Panik zu verfallen.
Und Alex, kurzes Geheimnis, ne? Ein ständig nervöser Blick auf die Kurse wird auch nicht für eine bessere Wertentwicklung deiner Anlagen sorgen, sondern höchstens für Bauchschmerzen und Magengeschwüre. Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt.
Ist aber auch immer wieder wahr, Basti. Es ändert sich nicht. Du kannst noch so viel auf die Kurse gucken, sie werden dadurch leider nicht besser.
Ja, das ist
Und was ja auch noch wieder dazukommt, wenn wir zu diesem Finanzmedien-Junkie-Tum verkommen sind, dann lassen wir uns auch wieder von jeder Sau mitreißen, ja, die dadurch das Anlegerdorf getrieben wird. Wir rennen blind hinterher, weil wir auf keinen Fall den neuesten Trend verpassen wollen. Und ich glaube einfach, unsere Smartphones, die stehen uns da echt, also mir zumindest, muss ich zugeben, ich bin ja auch so technikbegeisterter Typ, die stehen mir da einfach im Wege, weil die öffnen ja erst diese Tür letztendlich zu diesen Informationsfluten, ja, dass wir von überall immer auf die aktuellen Daten und Kurse zugreifen können oder vielleicht sogar das noch eingestellt haben, dass wir noch aktiv per Push-Nachricht über jede kleine Kursbewegung informiert werden. Und ich merke es bei mir, ich habe es gemerkt, also spätestens, wenn ich öfter auf die Kurse schaue als in die Bibel, ja, oder wenn wir morgens erstmal in die Depot-App schauen, bevor wir vielleicht die Losungs- oder Bibel-App öffnen, dann sollten wir uns tatsächlich kritisch hinterfragen, was da eigentlich gerade mit uns passiert.
Amen dazu, Alex. Also, voll, ne? Also ich glaube, es hat ja meistens immer so ein bisschen zwei Seiten der Medaille. Und der Grundansatz von solchen Trading-Apps oder von solchen Online-Lösungen ist ja irgendwie ganz cool, ne? Günstig und schnell Zugang zum Kapitalmarkt. Aber ich sag mal, der Beipackzettel ist trotzdem lang, ne? Gibt denn deines Erachtens noch irgendwelche, ich sag mal, Gründe oder Argumente, die nochmal gegen solche Trading-Apps oder solche Apps fürs Handy oder wie auch immer quasi sprechen?
Ja, ich glaube einfach, es geht eine unheimliche Suchtgefahr davon aus. Das Suchtpotenzial, ich will mal so rum sagen, das Suchtpotenzial ist einfach riesengroß. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Denn wenn man das wirklich ernst nimmt, dann muss so ein Trader einfach jederzeit die Kurse im Blick behalten, um seine Ziele zu erreichen und nicht den richtigen Augenblick zu verpassen. Und er lebt in der ständigen Angst, jetzt habe ich womöglich den richtigen Augenblick verpasst. Und dann ist es eigentlich egal, ob durch Trading-Apps, ja, oder bei anderen Geldanlagen, wenn man seinen ständigen Fokus nur auf die Zahlen legt und sich immer nur mit den Kursentwicklungen, den Wertentwicklungen beschäftigt, dann ist das Risiko einfach riesengroß, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, dass wir unser Herz an den Reichtum verlieren. Und wir sprachen schon öfter einfach von dieser Gefahr, weil das wirklich so elementar und grundlegend ist, dass unser Herz dann nicht mehr ungeteilt bei Jesus bleibt. Und wenn wir Geldanlagen tatsächlich die Macht geben, unser Herz gefangen zu nehmen, dann kann das passieren, was Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 10 beschreibt, dass wir vom Glauben an Jesus Christus abirren und dass es uns tatsächlich in bitteres Leid stürzt, wenn er nicht mehr die Nummer 1 in unserem Leben ist.
Also, und damit, also ehrlich gesagt, ich glaube, dass mit dem Suchtpotenzial, das, also mag ich nochmal unterstreichen, weil das ist, Also du bist zwar am Kapitalmarkt investiert, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Candy Crush spielen, ne? Also du kannst da einfach mit deinem eigenen Kohle da irgendwie hinterher schieben, mit 50 Euro anfangen und das ist so ein bisschen wie im Spielcasino irgendwie, so einen Schein nach dem anderen reinpfeifen irgendwie. Also hat schon wirklich unglaubliche Gefahrenpotenziale und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir wissen, was wir tun. Und da ist ja, glaube ich, der Rat aus Sprüchen mit dem ist der Prediger eigentlich gewesen, fällt mir gerade auf, ne? Ja. Mit dem Brot aufs Wasser und das Investment einfach aus dem Auge lassen, gar nicht so schlecht, oder?
Ja, und ich glaube, das ist wirklich das ideale Mittel gegen die Gefahr, den Geldanlagen einen viel zu hohen Stellenwert im eigenen Leben zu geben. Also tätige ein Investment, überlasse es dann dem Meer. Und ich habe mich gefragt, warum hier eigentlich im Prediger Meer steht, ja? Also was hat es mit diesem Begriff des Meeres in der Bibel sonst noch auf sich? Und der taucht ganz am Anfang bei der Schöpfung zum Beispiel auf, als lebensspendendes Ordnungsprinzip am dritten Schöpfungstag, aber nicht nur positiv besetzt. Also das Meer ist nämlich auch eine zerstörerische Chaosmacht, ja? Also nicht nur ein Ordnungsprinzip, sondern es kann auch ins Chaos stürzen. Gerade an den letzten Tagen der Erde, so steht es zum Beispiel in Lukas 21, Vers 25, dass die Menschen den tosenden Wellen des Meeres hilflos ausgeliefert sein werden. Und trotzdem sollen und dürfen wir Geldanlagen genau diesem tosenden, gefährlichen Meer überlassen.
Was meinst du, hat das irgendwie nochmal eine tiefere Bedeutung?
Ja, ich denke, es soll uns vielleicht nochmal ganz besonders deutlich machen, dass wir das Heft des Handelns nicht in unserer eigenen Hand haben, sondern dass wir vollkommen von Gottes Gnade abhängig sind. Auch gerade eben beim Geldanlegen. Es ist nicht vorhersehbar, die Zukunft. Wir könnten noch so schlaue Berechnungen anstellen, aber letztendlich ist es Gottes Gnade, von der wir abhängig sind. Und ich schätze, genau dieses Wissen um die Abhängigkeit von Gott, das bewahrt unser Herz davor, eben auf falsche Sicherheiten zu setzen oder stolz zu werden, uns irgendwas einzubilden. Sondern ganz anders. Nach langer Zeit wird Gott dein Augenmerk wieder auf die Geldanlage richten und er wird das Brot mit Gewinn zu dir zurücksenden.
Amen. Dazu möge das so sein. Und Alex, vielen, vielen Dank für diese spannenden Gedanken, was ein Brot und das Meer uns über das Investieren zu sagen hat. Kommen wir zum 12. und letzten biblischen Prinzip. Streue deine Geldanlagen. Und ich ahne schon, welcher Bibelvers dazu als Grundlage dienen soll. Ich finde es schön, wenn das Beste zum Schluss kommt. Also Alex, leg los.
Ja. Okay. Wir haben ja jetzt schon einen relativ langen Weg hinter uns, Basti. Ja. Also, wir haben uns bewusst gemacht, wenn wir über Geldanlagen reden, ist es letztendlich Gottes Geld, das wir anlegen, nicht unser eigenes. Daher haben wir das Gespräch bzw. das Gebet mit Gott gesucht, ihn gefragt, wie seine Pläne für das Geld aussehen, das wir verwalten dürfen. Wir haben mit unseren Ehepartnern, sofern vorhanden, uns ausgetauscht. Wir haben bei christlichen Freunden und Bekannten Rat eingeholt. Dann haben wir uns rangemacht, zuerst unsere Schulden zurückbezahlt, eine Liquiditätsreserve gebildet, bevor wir mit dem eigentlichen Anlegen von Geld anfangen. Und dann haben wir uns angeschaut, konkrete Ziele sich zu setzen für die geplanten Anlagen, daraus Grenzen für das eigene Handeln abzuleiten. Wir haben unsere Motivation, unsere Herzenshaltung geprüft und ehrlich vor Gott gebracht. Und jetzt zuletzt haben wir überlegt, welche Geldanlagen Jesus abschließen würde, beziehungsweise ob meine vorhandenen oder geplanten Geldanlagen zu den Wesenszügen Gottes passen. Und damit haben wir eigentlich den größten Teil unserer geistlichen Entdeckungsreise zu diesem Thema abgeschlossen. Aber ein wichtiges Prinzip fehlt halt noch. Denn die Bibel ermutigt uns, unsere gesamte Ersparnis eben nicht auf die eine todsichere Anlage zu setzen, den Tipp des Nachbarn, des Beraters meines Vertrauens oder was auch immer, sondern vielmehr sollen wir unsere Anlage über verschiedene Vermögenswerte streuen. Und Basti, ja, jetzt kommt der Vers, auf den du schon seit 4 Folgen wartest.
Und jeder, der uns lange zuhört, kann ihn jetzt selbst mitsprechen quasi.
Ja, genau. Na, zumindest dachte ich, weil es dein Lieblingsvers ist, Basti, darfst du ihn gerne auch zitieren aus Prediger 11, Vers 2.
Ja, sehr gut. Also vielleicht lassen wir den mal tätowieren oder so. Also auf jeden Fall, verteile deinen Besitz auf 7 oder 8 Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird.
Sehr gut. Also niemand weiß, welches Unglück über das Land kommen wird. Niemand kennt die wirtschaftliche Zukunft, was die bringen wird. Daher sollen wir nicht vorgehen wie so ein Roulette-Spieler, ja, der seine gesamte Ersparnis, seinen gesamten Einsatz auf die eine Zahl setzt, sondern um das Risiko zu mindern, sollen wir unsere Geldanlage streuen. Und das ist dann wirklich das 12. und letzte biblische Prinzip der Geldanlage. Verteile dein Investment auf 7 oder 8 verschiedene Anlagen. Und der Fachbegriff, der sich dann einige tausend Jahre später nach dieser biblischen Niederschrift etabliert hat, lautet dazu Diversifikation. Also je breiter bzw. je unabhängiger die Wertentwicklung der Anlageform voneinander ist, desto besser ist die Diversifikation.
Alex, wie kann so eine Diversifikation denn konkret erfolgen? Also was
Basti, danke, dass ich was dazu sagen darf, obwohl das ja eigentlich dein Thema ist. Und ich sehe es hier an meinem Bildschirm, wie schwer es dir fällt, auf die Lippen zu beißen.
Also nein, ich sage nicht.
Ich habe hier tatsächlich mal so vier verschiedene Ebenen rausgesucht, auf denen wir diversifizieren können. Ja? Das erste ist schon mal die Zeit letztendlich. Also unter dem Oberbegriff klare Grenzen, ich glaube, letzte Folge war es, hatten wir schon kurz über diesen Cost-Average-Effekt gesprochen. Also wenn wir einen regelmäßigen, zum Beispiel monatlichen Betrag investieren, dann diversifizieren wir einfach den Zeitpunkt des Markteintritts und profitieren dabei von schwankenden Kursen bzw. Kaufpreisen. Eine zweite Ebene der Diversifikation betrifft eine geografische Streuung, also Regionen. Wer zum Beispiel in Immobilien investiert, sollte für eine breite Risikostreuung Immobilien an verschiedenen Standorten erwerben. Und dritte Ebene wären dann zum Beispiel Branchen. Ja, wenn wir über Aktien nachdenken, sollten wir vielleicht nicht nur in Unternehmen einer Branche investieren, sondern über verschiedene Branchen streuen und dadurch das Risiko einfach auch streuen, weil wir mehr Unabhängigkeit von branchenspezifischen Konjunkturrisiken haben. Und die höchste Stufe letztendlich, die vierte, ist dann, da erreichen wir die weitgehendste Diversifikation, wenn wir die Anlageklassen streuen. Also unser Investment auf verschiedene Anlageklassen streuen, dann zum Beispiel nicht nur in Aktien, sondern vielleicht zusätzlich auch in Immobilien oder Edelmetalle.
Immobilien, Aktien. Nein, Quatsch. Also, nein, klar. Also kannst du ein ganz konkretes Beispiel dazu noch
uns mitgeben? Ja, gern. Also bei Diversifikation geht es also zum Beispiel darum, jetzt nicht auf eine einzelne Aktie eines Unternehmens zu setzen und da zu investieren, sondern ein erster Schritt könnte zum Beispiel sein, mit einem ETF oder Aktienfonds auf verschiedene Unternehmen schon mal den Anlagebetrag zu streuen. Und wenn diese Unternehmen dann zusätzlich aus verschiedenen geografischen Bereichen der Erde stammen oder aus verschiedenen Branchen, dann ist die Risikostreuung eben noch mal größer als bei einem Fonds, der vielleicht jetzt nur auf die Automobilbranche in Deutschland investiert oder Zulieferbetriebe aus dem Bereich. Aber solange wir Aktienfonds haben und seien die auch weltweit oder über verschiedene Branchen gestreut, es sind halt immer noch nur Aktien, also nur Unternehmen, in die wir investieren. Ein weiterer Schritt wäre von daher eben zusätzlich Anlageformen sich einfach rauszusuchen, die vielleicht dann nur indirekt einen Zusammenhang haben zu den Börsenkursen und Wertentwicklung der Unternehmen, also wie zum Beispiel Unternehmen, Immobilien, Edelmetalle, Oldtimer, was auch immer es da vielleicht sonst noch gibt. Und was ich besonders spannend finde, die Bibel lehrt uns jetzt ja schon seit Tausenden von Jahren, streu dein Vermögen auf 7 oder 8 Sachen. Das wird durch neueste Studien belegt. Und zwar habe ich da gelesen, dass mit 94% die Streuung der Vermögensstruktur den größten Einfluss auf die Rendite einer Geldanlage hat. Die Auswahl einzelner Produkte innerhalb dieser Struktur oder auch das Timing von An- und Verkauf sind deutlich weniger relevant. Also die Auswahl der einzelnen Produkte standen da mit 5% und das Timing von An- und Verkauf 2%. Aber 94% Einfluss auf die Rendite einer Geldanlage hat die Struktur des Vermögens. Also wie teile ich es auf verschiedene Anlageklassen auf? Das fand ich gigantischen Wert.
Alex, ehrlich gesagt, so neu ist die Studie gar nicht, aber ist egal, das ist so. Also machen ganz viele Studien, sagen das immer wieder, aber ist ja wurscht, die Kurse, ne? Aber ist richtig vor allem. Das ist einfach richtig. Also wirklich, man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen. Also 94% hat die Streuung Einfluss auf die Entwicklung deiner Investition. Und welche Produkte du da genau nimmst, welchen Fonds, ETF und wann du das machst, ist eher völlig pups egal, ne? Ist schon spannend.
Und wer hat es schon vor ein paar tausend Jahren gesagt? Der Prediger. Gott. Wahnsinn. Da brauchen wir nicht irgendwelche modernen Studien. Also es fasziniert mich einfach.
Ist so, Alex. Und das ist ja das, also das sind auch so Momente, in denen ich mir dann denke, deswegen ist es auch unglaublich schlau, auf das zu hören, was die Bibel sagt und da keine, sich nicht den Weg so zu schlängeln, wie es einem gerade gefällt quasi, ne, und zu sagen, da höre ich jetzt nicht so hin, sondern es macht schon Sinn, das ganze Bild wirklich zu umfassen. Und Alex, weißt du was? Ich liebe diesen Vers und ich habe den Eindruck, du hast ihn inzwischen auch lieb gewonnen. Ne? Und es geht da langsam in die richtige Richtung. Ich glaube, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann nenne ich es Prediger 11, Vers 2 oder so. Also genau, aber egal. So, Punkt quasi.
Ja, definitiv. Also ich mag den Vers auch. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr gewinne ich ihn eigentlich lieb. Aber ich glaube, da steckt auch noch viel, viel mehr drin, als nur diese Aufforderung zur Diversifikation.
Ui, Alex, ja. Das macht mich jetzt aber neugierig. Ja. Was sagt er denn noch?
Ja, für mich sind es noch wirklich zwei Erkenntnisse neben diesem Streuen der Geldanlage, die da mit raus sprudeln geradezu. Und das erste ist, du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Ja, also niemand weiß, was in Zukunft passieren wird. Das einzig Sichere ist und bleibt quasi die Unsicherheit. Und gerade deshalb sollen wir uns eben nicht von Crash-Propheten oder irgendwelchen Angstwahrsagern...
Ruft schon einer an,
ne? Klingelt mein Telefon, Entschuldigung. Da ruft schon der Erste an, der mir jetzt eine Geldanlage wieder anbieten möchte. Ja. Aber ich drücke ihn weg, denn wir sollen uns eben nicht von denen beeinflussen lassen. Und in diesem Zusammenhang wäre es, glaube ich, von daher wirklich nicht biblisch, diese, was wir eben auch schon gesagt haben, die gesamte Ersparnis komplett in Gold oder in Immobilien oder in welche Anlageform auch immer zu leben. Egal, was es da für vermeintlich schlaue Berater gibt, die sagen, investiere jetzt alles da rein, nimm am besten noch einen Kredit auf und investiere da rein. Nein, ein weiser biblischer Umgang mit Geldanlagen bedeutet einfach, das Risiko zu streuen. Und ich glaube auch gleichzeitig macht uns diese Streuung einfach frei davon, jedem neuen Trend hinterherlaufen zu müssen, der uns irgendwo vor die Nase gesetzt wird und wo wir meinen, oh, da muss ich jetzt auch unbedingt investieren, sondern streue und überlasse es dann dem Meer. Und das Zweite ist, du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Ja? Also für den Schreiber des Predigerbuches war es das Normalste von der Welt, dass Unglücke geschehen werden. Wir wissen zwar nicht, welches Unglück, aber es werden mit Sicherheit Unglücke in Zukunft passieren und Corona war nicht das letzte Unglück, was uns irgendwie betroffen hat. Das bedeutet für unsere Geldanlagen aber auch, dass nicht jede Anlageform gleich gut laufen wird. Ja? Und dass es vielleicht sogar zu Verlusten kommen kann und kommen wird, auch wenn uns das nicht gefällt. Aber beim Sparen, beim Investieren sind Verluste nun mal auch das Normalste von der Welt. Das gehört einfach dazu. Und daher ist es umso wichtiger, die Anlage möglichst breit zu streuen, um Verluste in der einen Anlageform vielleicht dann durch Gewinne in den anderen zu kompensieren.
Das Lustige ist bei Crash-Propheten, ich meine, die haben, also die sind sich ja sicher, ne? Also das wird auch so kommen. Also irgendwann wird nach 10, 20 Jahren oder 5 Jahren kommt dann quasi mal der Moment, in dem sie ihr Unglück quasi schon lange vorher gesagt haben. Ne? Deswegen funktioniert das Business auch unglaublich gut mit der Angst. Aber Wurschtikus, ich glaube, das ist das, was wirklich wichtig ist, Alex, ist einfach dieses, das gehört zum Leben dazu einfach. Das ist der Konjunkturzyklus, jeder Produktlebenszyklus. Ich meine, wir haben das alle gelernt quasi eigentlich mal. Das ist das Normalste der Welt, so dass sowas kommt.
Und es ist auch dein eigener Lebenszyklus,
total.
Basti. Also ich will es nur nochmal sagen, also dieses geboren werden, leben, sterben.
Normal.
Das ist
einfach.
Voll. Natürlich, das haben wir nicht nur im Geschäftsleben, das gehört auch im normalen Leben. Ist es so,
ob es uns gefällt oder nicht. Das ist erstmal die Grunderkenntnis quasi, dass auch, also weil ja viele Angst haben, auch zu investieren, weil es könnte ja weniger wert werden oder es könnte ja schief gehen. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Also so ist Leben, ne? Also und ich glaube, da sind die anderen Fragen und die Wegbereitungen und die Gedanken, die du uns mitgegeben hast, deutlich wertvoller, als quasi nichts zu tun. Also auch das ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Aber Alex, die Zeit ist um so langsam.
Ja, aber wir haben es durchgezogen, Basti.
Wir haben es heute durchgezogen. Aber, hast du noch einen Abschlussgedanken?
Ja, ich habe tatsächlich noch einen Gedanken. Wir kommen ja gerade so ein bisschen von Ostern auch, aber von Pfingsten wollte ich sagen. Pfingsten ist nicht lange zurück. Und damals, als dieses Pfingstwunder geschehen ist, traten die Jünger ja ausgerüstet mit dem Heiligen Geist raus an die Öffentlichkeit. Also vorher waren sie eher noch so in ihrem geschlossenen Kreis. Aber an Pfingsten ging es raus an die Öffentlichkeit und Petrus hielt seine erste große öffentliche Predigt über die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und am Ende waren die Zuhörer total ergriffen und betroffen und fragten, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete unter anderem, tut Buße. Und daher möchte ich diese Pfingstgeschichte einfach noch so ein bisschen als Aufhänger nehmen und euch heute zum Abschluss vielleicht auch herausfordern, eure bisherigen Geldanlagen und Investments einfach nochmal anhand dieser 12 biblischen Prinzipien zu überprüfen. Und gibt es da vielleicht auch Punkte, wo es einfach dran sein könnte, Buße zu tun? Wo es dran sein könnte, Gottes Wort über die weltliche Weisheit zu stellen, auch wenn das vielleicht finanzielle Verluste bedeuten könnte. Also das einfach mal wirklich zu prüfen und da ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn du bisher noch gar nicht investiert bist, dann nimm dir diese 12 biblischen Prinzipien erst recht zu Herzen und orientier dich da dran, wenn du überlegst, irgendwo einzusteigen mit deinem Geld. Denn das ist eben mir auch nochmal ganz wichtig am Ende zu sagen. Es sind nicht irgendwelche Regeln, die Basti oder ich, die wir uns hier ausgedacht haben, sondern sie haben einen biblischen Ursprung und hinter ihnen steht damit eine Weisheit, die einfach universell und zeitlos ist, weil es Gottes Weisheit ist.
Voll. Amen dazu, Alex. Alex, vielen, vielen Dank dir. Du hast uns in den letzten Folgen unglaublich viel Weisheit mitgegeben, das unglaublich schön aufgearbeitet und vorbereitet. Wirklich ein ganz, ganz großes Danke an dich, lieber Alex. Wir hoffen sehr, dass es dir, der du uns zuhörst oder die uns zuhört, wirklich zum Segen werden darf. Also wir hoffen wirklich sehr, dass das, was hängen bleibt, nichts ist, was irgendwie ins eine Ohr raus und ins andere wieder, nee, andersrum, erst rein, dann raus, ne? Genau, ist ja egal. Auf jeden Fall, was wir wollen, ist und uns wünschen, und dafür beten wir, dass es dein Leben prägen darf, dass es dir helfen darf in deinem alltäglichen Umgang mit deinen Finanzen und jetzt auch bei deinen Investitionsentscheidungen. Und in diesem Sinne wünschen Alex und ich dir eine super tolle und vor allem gesegnete Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht, fällt mir gerade ein, vielleicht ist auch alles anders. Das werden wir sehen. Die Spannung, den Spannungsbogen habe ich gespannt, Alex. Und in diesem Sinne, bis ganz, ganz bald und liebe Grüße von Alex und mir.
Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.